Gegenwart Gottes erleben. Heiligkeit Gottes, komm in unsere Mitte. Oh, nimm alles, was wir, das Ungewohnte, nimm das Fremdartige, nimm das, was uns irgendwie belastet und bedrückt, nimm uns alles weg, Herr. Und lass uns in Freiheit, Herr, und im Geist dich anzubeten. Praise Gott. Lass uns in Sprachen Gott loben und in Sprachen ihn anbeten. Heiligkeit. Halleluja, Halleluja. Der Himmel hört heute Abend dein Gebet. Gott hört dein Gebet. Oh, Shiramerene Sindi. Oh, Glory. Sarabutanane Elevashandara Sindi. Oh, Halleluja, Herr. Du verstehst das Schreien des Herzens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du bist der Gott, der Wunder wirkt. Du bist der Herr, der heilt. Du bist der Herr, der befreit. Du bist der Herr, der segnet heute Abend. Oh, Gloria. Herr, deine Liebe strömt jetzt in unser Herz hinein. Und wir atmen Himmelsluft hier in diesem Saal. Ja, Himmelsluft in uns ein. Oh, Glory, Glory, Glory. Halleluja. Halleluja, Herr. Ich bete dich an. Ich preise dich. Halleluja, preise Gott. Preise Gott. Halleluja, preise ihn. Danke ihm. Halleluja. Zieh alle Register zur Ehre Gottes. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Singe dem Herrn. Bring ihm ein Lobopfer. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich denke, wir werden noch ein paar Chorusse singen. Aber zuerst einmal, ich heiße alle ganz herzlich willkommen bei dieser Aktion Gottesdienst woanders. Ist das nicht gut? Weil diese bequeme Sessel, ich sitze am liebsten hier, würde ich gar nicht aufstehen. Also, aber ich denke, Bequemlichkeit ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Gegenwart Gottes. Heilig ist der Herr. Mächtig ist der Herr. Und wir wollen seine Allmacht und seine Größe erleben. Gottesdienst sollte eine Ermutigung sein, das Leben in der Hand Gottes zu legen und mit Gottes Hilfe zu meistern. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch unsere Finanzen dir in deine Hände legen dürfen. Dass wir unsere Zeit, unsere Gesundheit, unsere Kraft, ja, unsere Arbeitsplätze und alles, unser Einkommen, Herr, dass wir das in deine Hände jetzt legen dürfen und sagen, Herr, segne. Segne alles, was deine Kinder besitzen und segne alles, was deine Kinder hier gegeben haben. Vater im Himmel, dein Segen komme auf unsere Häuser. Dein Segen komme auf unsere Arbeit. Dein Segen komme auf unsere Kraft und Energie, Herr. Dein Segen komme auf unser ganzes Leben, Herr. Und du bist derjenige, der unsere Finanzen segnet über Bitten und Verstehen. Herr, du kannst aus wenig viel machen. Und deshalb, oh Gott, du bist ein Gott, der das alles multipliziert, was wir im Glauben sehen. Das ist ein Saatopfer heute Abend, Herr. Und wir haben es im Glauben getan und wir erwarten Resultate. Halleluja. Amen. Amen. Heute Abend, ich weiß nicht, wie er frisch da ist oder durch Zufall erfahren hat, wie auch immer. Auf jeden Fall, es geht hier weiter. Okay? Gottesdienst woanders. Ich freue mich eigentlich, das ist eine ganz neue Art, eine ganz neue Dimension des Reiches Gottes. Da denke ich an die 15 Jahre zurück, als ich mal hier in der HDK anfing. Es war genauso ähnlich und auch genauso in dieser Art und Weise, wie wir den Gottesdienst begonnen haben in der HDK. Morgen wird das Thema sein, morgen früh um 10 Uhr mit Jesus unterwegs. Wir sind auf Wanderschaft mit Jesus. Jesus war ein Fußgänger, kein Radfahrer, kein Mercedes-Fahrer, kein Volkswagen-Fahrer. Er ist auf dem Esel geritten. Das war so das schnellste Fahrzeug, was er hatte. Der Esel war so Cadillac von damals. So, da war er unterwegs. Und wir sind auch mit Jesus unterwegs. Und es ist schön, wenn wir Gott unterwegs erleben. In kleinen Stücken, kleinen Details. Heute Abend etwas Neues bahnt sich an. Ich weiß nicht, wer von euch schwanger ist, von den Schwestern, Damen. Aber wenn jemand schwanger ist, dann sagt man, man ist in andere Umstände. da stellt sich der Körper um, da erwartet der Mensch da etwas Neues. Neues Leben ist angekündigt, bahnt sich was an. Ein Baby kündigt sich an. So, und genau das ist es. Etwas Neues bahnt sich an. Dann denkt man an, meine Tochter ist schwanger. So, und da hatte ich an meine Tochter einfach gedacht. So, und da denkt den ganzen Tag an Kinderwagen, an Namen für das Baby. Man denkt an so vieles dann. Heute Abend, wie gesagt, wir sind auch in Erwartung. Wir erwarten neue Impulse, neue Visionen, neue Eindrücke, neue Leitung, neue Führung. Herr, wie geht es mit mir weiter? Wie geht es mit uns weiter? Wie geht es mit Deutschland weiter? Wie geht es mit der Menschheit weiter? Wenn das alles sich so weiterentwickelt, wie sich's entwickelt, was kommt noch? Oder was kommt als nächstes? Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Also wenn wir die Weltpolitik anschauen, die Katastrophen anschauen, auch das, was jetzt mit diesem Tsunami in Südostasien war, auch das sind so Zeichen, was kommt als nächstes? Wovor müssen wir uns jetzt besonders in Acht nehmen? Was kommt als nächstes? Etwas Großes steht irgendwo bevor. Das, wir spüren entweder großer Kollaps, ein großer Zusammenbruch oder es geht aufwärts. Also wir sind alle irgendwie in unserer Gesellschaft in Erwartung. Weltweit bahnt sich was an. Globalisierung. Und dann fragt man sich, wo wird das noch hinführen? Was wird das passieren? Die Welt steht im Tal der Entscheidung. Schau die Menschheit an. Wir stehen an einer Kreuzung und wir fragen uns, was ist als nächstes große Ereignis? Was wird als nächstes passieren? Große Männer Gottes wie Kenneth Copeland oder Rick Joyner, die auch eine prophetische Gabe haben, die haben Ende des Jahres 2004 prophezeit, das Jahr 2005 wird ein Jahr des Gerichts werden. Ein Jahr des Gerichts, ein Jahr der Krisen. Ein Jahr, wo Gott zu den Menschen besonders reden wird. In den christlichen Kreisen, in christlichen Gemeinden, die werden geschüttelt. Dann wird die Gesellschaft geschüttelt. Dann wird die Wirtschaft geschüttelt. Also ein Jahr der Krisen. Haben die das im Geist irgendwie vorausgesehen? Kann es sein, kann es nicht sein. Etwas Neues bahnt sich an. Gott will uns ausrichten. Und zuerst die Christen, die Kinder Gottes ausrichten und dann erst den Rest der Menschheit. Und wenn die Kinder Gottes ausgerichtet sind, dann wird es auch mit den anderen recht werden. Und auch das Werk Gottes mit Golgatha, wenn ich dran denke. Wie begann die Erlösung vor 2000 Jahren auf Golgatha mit dem Gericht Gottes? Das war ein Schock für die Jünger Jesu. Was? Er will Israel aufrichten, anstatt Israel aufzurichten, hängt am Kreuz und lässt sich hängen oder kreuzigen, sich auspeitschen, wird verraten. So, das ist Jesus, was ihm begegnete. Damit begann die Erlösung, damit beginnt auch alles Große, alle großen Veränderungen. Und Krisen, Kriege, Katastrophen, die schaffen Veränderung. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde die Karte Europas neu gezeichnet. Oder auch jetzt, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, nach dem 9. November 89, da wurde, nachdem der Kommunismus zusammenbrach, bei diesem Zusammenbruch für viele eine Katastrophe, für andere ein Glücksfall. So, da wurde die Karte Europas neu gezeichnet. Wenn du heute jetzt eine alte Karte von 10, 15 Jahren nimmst, die kannst du nicht gebrauchen. Das sind neue Staaten, die hat es damals noch gar nicht gegeben. Also, Krisen verändern das Bild einer Nation, verändert sich viel schneller. Die Veränderung geht viel, viel schneller. Alte Systeme brechen zusammen und neue entstehen. Und in den letzten Jahren, zwischen 1980 und 90, ist unheimlich viel passiert. Aber noch viel mehr ist passiert von 2000 bis 2004 in der Geschichte, wenn wir die Entwicklung anschauen. Dinge, die man nicht für möglich gehalten hat. Das gläserne Mensch zum Beispiel, dass der überwacht wird. Gerade dieser Terroranschlag vom 11. September hat es veranlasst, dass plötzlich alle Regierungen nach mehr staatlichem Durchgreifen, nach mehr Kontrolle, nach mehr Überwachung ruft und schreit. Also Dinge bahnen sich an. Eine neue Form des Lebens oder neue Formen des Lebens entstehen und sind entstanden. Neue Formen der Freiheit, aber auch neue Formen der Sklaverei. Beides ist jetzt in diesen letzten Jahren entstanden. Eine neue Form von Sklaverei. Ich denke nur an die Gesundheitsreform oder Hartz IV oder wo der Bürger, der Arme kontrolliert wird, der Kranke beherrscht wird. Wenn du heute zum Arzt gehst, dann brauchst du einen Hausarzt und der überwacht deine ganze Gesundheit und begleitet dich. Das ist ja was ganz Merkwürdiges, wie heute die Ärzte den Menschen kontrollieren, der Staat den Menschen kontrolliert oder die Banken die Leute kontrollieren, Kontrolle durch die Banken. All das passiert in unseren Tagen ganz massiv. Etwas Neues bahnt sich an, auch in unserer Gesellschaft. Ist alles nicht koscher. Oder die Medien, wie die Medien die Welt beherrschen. Also neue Dinge bahnen sich an. Und wir fragen uns, wo führt uns das hin oder wo geht das hin? Es gibt zwei Möglichkeiten, was wir haben. Wir können aussteigen. Das ist eine Möglichkeit. Und es werden Menschen aussteigen, die kaputt gehen, die sagen, ich kann nicht mehr mitgehen, ich kann nicht mehr mithalten. Und dann gibt es die Einsteiger. Also Einsteiger und Aussteiger. Zwei Arten von Menschen wird es geben und die gibt es auch. Menschen, die dann ihre Ohnmacht erkennen und sagen, ich kann gegen diesen Staat nichts machen, ich kann gegen Organisationen nichts machen, ich kann gegen die Gesellschaft nicht angehen, ich kann gegen den Sturm, der mir ins Gesicht bläst, nicht angehen. Etwas Neues bahnt sich an. Du kannst gegen Hartz IV, wenn du auf Sozialfall bist, nichts machen. Du kannst gegen die Gesundheitsreform nichts machen. Du gehst halt nicht zum Arzt. Dann machst du genauso wie die Afrikaner. Die Afrikaner sagen, entweder bist du gesund oder du bist tot. Dazwischen gibt's nichts mehr. Krankheit kann man sich in Afrika nicht leisten. So, dazwischen. Wir stecken in einer Welt der totalen Veränderung, des totalen Umbruchs. Und jetzt sind die Kinder Gottes da und die Kinder Gottes haben eine Möglichkeit, wenn sie diese Dinge sehen, sich nicht in dieses System einbringen. Das System der Abhängigkeit, das System der Gläubigkeit, dass du alles glaubst, was dir erzählt wird. Die Bibel sagt, prüfet alles. Prüfet alles, ob er sich so verhält. Der Heilige Geist ist uns gegeben zum Unterscheiden, dass wir Dinge kritisch beobachten, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Das sind Menschen, die aufpassen, die sagen, also nö, glaube ich nicht, nehme ich auch nichts an, die sich nicht einlullen lassen. Dinge bahnen sich an. Und nur die den Heiligen Geist haben, haben dieses Frühwarnsystem. So wie, was man jetzt installieren möchte, wegen Erdbeben. Gläubige Menschen haben ein Frühwarnsystem in sich drin. Die werden gewarnt, geht noch dort nicht hin, nämlich von diesen Menschen in Acht, macht diese Geschäfte nicht. Weißt du, die ganzen Aktienkurse, die sind auch nur manipuliert. Und ich kenne jemanden, der hat innerhalb von einer Woche 30.000 Euro verloren oder verspielt. Und hat gedacht, das wird seine Hoffnung sein. Da wird er großen Gewinn machen und hat investiert. Oder ich habe jemanden in der Gemeinde, die haben Telekom-Aktien gekauft und zwar eine ganze Menge für zigtausend Euro. Und jetzt sind sie nur noch Apfel und Ei wert. Man muss sich vom Heiligen Geist dieses Frühwarnsystem von Gott haben. Wenn man diese Dinge sieht, das kommt. Und den meisten Menschen ist dieses Frühwarnsystem verloren gegangen. Die lassen sich nicht mehr warnen. Die lassen sich nicht mehr warnen. Gerichte Gottes kommen an und da sind die Eingeborenen, die Menschen, die mit der Natur verbunden sind, die den Heiligen Geist haben, die haben etwas in sich. Plötzlich die Nadel schlägt aus, da ist ein Tsunami im Anzug. Da ist eine Katastrophe im Anzug. Also aussteigen oder einsteigen. Die wenigsten Menschen können zu unterscheiden, was alles so auf uns zukommt. In der Endzeit, in der wir ja leben, das ist ja nach der Bibel die Endzeit. Und wenn ich manchmal so die Offenbarung lese, denke ich, wir sind mittendrin. Wer glaubt es, dass wir mittendrin sind? So, okay. Also lies mal die Offenbarung, was so alles passiert. Die totale Kontrolle des Menschen. Dass man fast weder kaufen noch verkaufen kann, ohne dass man dieses Malzeichen des Tieres an sich hat. So diese totale Kontrolle. Und das passiert überall. Und dann auf der anderen Seite, in der Endzeit sind ja alle Extreme da, totale Freiheit. Da macht jeder, was er will. Da macht jeder, was er will. Und versucht da, sich irgendwie durchzujonglieren. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden wir vom Geist Gottes geleitet. Denn der Vater im Himmel möchte nicht, dass wir in die Irre gehen. Der Vater im Himmel möchte nicht, dass wir uns verlaufen. So, Gott arbeitet immer im Vorfeld mit uns. Und Gott bereitet im Vorfeld schon Dinge. Als eine große Hungersnot in Orient damals kommen sollte, hat Gott schon Jahre voraus vorbereitet, hat einen Josef nach Ägypten gebracht. Der hat es nicht verstanden. Die Wege Gottes. Gott, warum lässt du mir das alles zu? Warum passiert gerade mir, dass ich als Junge, als Sklave verkauft werde nach Ägypten? Aber Gott in seiner Vorsorge arbeitet voraus, Jahre, Jahrzehnte voraus und bringt dort einen Mann in eine Position am Königshof, dass er später die Familie versorgen kann. Und dann Jakob und seine ganze Sippe zieht nach. Oder Gott will Israel aus Ägypten herausführen. Die Israeliten schreien nach Erlösung. Und was macht Gott in seiner Vorhersehung? Lässt er ein Pharao wütend werden. Er lässt Gesetze, dass alle Jungs in den Nil geworfen werden. Und da wird auch ein Knabe von Jochebed, der israelitischen Mutter, auch in den Nil, sollte in den Nil werfen. Aber diese Frau hat Glauben an Gott und sie rettet ihren Jungen, hat eine ganz tolle Idee. Diese Frau hat eine ganz tolle Idee. Mach mir ein Körbchen und ich überlasse, statt dass ich in den Nil zu werfen, überlasse es Gott. Und diese Frau hat einen Moses in den Nil gelegt und sie wusste, dieser Moses muss irgendwie gerettet werden. Und Gott hat ihn im Vorfeld vorbereitet, auf den Königshof gebracht. Sonst wäre der Moses nie in den Palast gekommen. Aber gerade im Palast hat er die beste Ausbildung bekommen und er hat die Führungsqualitäten entwickeln können im Königshof, die er später gebraucht hat, um ein 2-Millionen-Volk der Juden zu führen, um sie rauszuführen aus Ägypten. Gott hat im Vorfeld vorbereitet. Gott arbeitet immer im Vorfeld. Jesus sollte kommen. Und wie sollte Jesus kommen? Also etwas Großes bahnt sich an, wenn manchmal Krisen kommen und manchmal mysteriöse Gesetze erlassen werden. Und wenn der Pharao wütet und vor Zorn und glüht vor Zorn, wir müssen nicht entsetzt sein. Etwas bahnt sich an. Wenn wir jetzt Hartz IV haben, Gesundheitsreform haben, Globalisierung haben, Krisen haben, Katastrophen haben, egal was wir haben, etwas bahnt sich an. Da kommt was. Es ist was in der Luft. Es ist was in der Luft, auch wenn es nicht gerade heute und morgen passiert. Es geht auch nicht in der Bibel, wenn wir die biblische Entwicklungsgeschichte beachten oder wie sich die Dinge dort entwickelt haben. Es ging nicht von heute auf morgen. Jesus sollte geboren werden. Und was er geht, 30 Jahre vorher, bevor der Messias kommt und seine Mission antritt, seine Reise nach Jerusalem beginnt, bevor das passiert, dann erlässt Kaiser Augustus ein Gebot. Alle Welt soll sich schätzen. So, etwas ganz Verrücktes. Die ganze Welt soll sich schätzen lassen. Die Leute verstehen nicht, warum hat dieser Kaiser Augustus so eine blöde Idee. Alle müssen da in ihre Vaterstadt zurückgehen, weil Gott einen Plan hatte, weil Gott Jesus nach Bethlehem bringen wollte. Und wenn Gott jemand an einem bestimmten Platz in eine bestimmte Position bringen möchte und wenn er Erlösungsgedanken hat, dann die ganze Welt muss ihm dienen. Dann müssen die Kaiser dienen, dann müssen die Statthalter dienen, dann müssen die Gesetze dienen, dann müssen die Verbote und die Gebote dienen. Dann muss alles zur der Verwirklichung des Willen Gottes dienen. Und so wurde auch Jesus geboren und dann wuchs er auf. Und dann sollte Jesus kommen und gleichzeitig, während Jesus geboren wird, wird Johannes der Täufer geboren. Und Johannes der Täufer ist der Wegbereiter Jesu gewesen. Und dann predigt er schon ein paar Jahre in der Wüste draußen, auch Gottesdienst woanders, in der Wüste predigt er von Gott und bereitet jetzt schon den Weg für den Messias, den Weg für Jesus. In der Wüste predigt er, tut Buße, lasse sich ein jeglicher taufen zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Kraft des oder die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er weiß vielleicht gar nicht, warum er das tut, was er tut. Aber in Jerusalem hat er keinen Platz bekommen zum Predigen. Da war er nicht erwünscht. Aber draußen am Jordan, da wo der, an der Furt, wo Hunderte vorbeigehen, da ruft er, tut Buße. Und gerade dieser Johannes der Täufer war ein Wegbereiter, wo dann ein paar Jahre später Jesus kommt und sich taufen lässt. Also Gott bereitet die Seinen vor, Gott bereitet seine Wege vor, er stellt die Weichen schon in diese richtige Richtung und ich glaube auch mit der Aktion Gottesdienst woanders, dass Gott Weichen stellt, wie mit dem Reich Gottes hier in Berlin, hier in Deutschland oder wo auch immer anders oder weitergehen sollte. Gott stellt die Weichen. Wenn wir immer dieses eingefahrene Schema haben, aufstehen, essen, schlafen gehen, arbeiten oder was sonst noch alles, so immer dieses Schema. Wenn wir nicht wachgerüttelt werden, wenn wir nicht erschüttert werden, wenn wir nicht erschreckt werden, werden wir nie uns verändern. Och, diese bequemen Sessel, die sind doch wunderbar. Also ich würde gar nicht woanders hingehen. Diese harten Stühle oder diese Kirchenbänke oder dann eine kalte Kirche oder wie auch immer. So, nein, wir würden nie nach Veränderung sehnen. Wir hätten nie eine Sehnsucht nach dem Himmel, wenn uns hier auf dieser Erde nie dreckig werden gehen würde. Wenn wir hier alles hätten, wenn wir glücklich wären, wenn wir genug Einkommen hätten, wir würden uns nie nach dem Himmel sehen. Aber immer, wenn es Krisen da sind, haben wir etwas, was wir erwarten, was wir erhoffen und worum wir anbitten. Gott schenke das und wirke das in meinem Leben. Etwas Neues bahnt sich an. Kein Mensch versteht alles. Deshalb, wir sollten nicht zu viel fragen, wenn Dinge sich verändern. Wir sollten dankbar sein, Herr, und aus dieser Situation wollen wir das Beste machen. Amen. Wir wollen aus dieser Situation, wo wir immer sind, egal wo wir hineinkommen, immer das Beste machen, das Optimale. Etwas Neues bahnt sich an. Wir ahnen vielleicht, wir spüren es und wir sollten eigentlich auf die Frau hören. Pilatus, der sollte Jesus zu Tode verurteilen und Pilatus geh dahin, denk nicht. Männer denken manchmal nicht viel. Ist das so? Ja? Oder denken die zu viel? Was sagst du? Zu viel denken die. Zu viel. Aber die Frau denkt anders. Die Frau von Pilatus sagt, ich habe heute Nacht geträumt, habe mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Hätte Pilatus auf seine Frau gehört, hätte Jesus nicht gekreuzigt. Oder Cäsar, seine Frau hat gesagt, heute Nacht habe ich geträumt, geh nicht zum Senat hinauf, du wirst ermordet. Und hätte Cäsar auf seine Frau gehört, würde vielleicht heute noch leben. Ja, okay. Aber dieses Weibliche, dieses Ahnende, dieses Spürende, das ist so wichtig, dieses Prophetische sollten wir wirklich beachten in unserem Leben. Das ist bei vielen Menschen verloren gegangen, dass sie nicht mehr sich vom Geist Gottes leiten lassen, lassen sich vom Geist Gottes auch nichts mehr sagen. So, da passiert das eine, dass man einfach in den Tag blind hineinlebt. Aber wir sollten Augen aufmachen und auf die Zeichen der Zeit achten. So, wenn wir durchs Leben gehen, wir sollten achten, was ist jetzt dran? Was könnte als nächstes kommen? So in der Natur draußen. Uns ist in der Stadt, den Stadtmenschen, ist das Bewusstsein zur Natur, der Bezug zur Natur verloren gegangen. Wir leben blind in den Tag. Und dann sind wir entsetzt, wenn eine Katastrophe die Stadt erreicht. Und die Städte werden von den Katastrophen heimgesucht, weil wir nicht mehr mit der Natur zusammenleben. Mit der Natur, mit dem Boden, mit der Erde. Wir achten nicht mehr auf die Zeichen der Zeit. Wir haben das vergessen. Und sie achteten es nicht, heißt es in der Bibel. Etwas bahnt sich an. In der Bibel heißt es, Amos Kapitel 3, Vers 7, Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Propheten gesprochen zu haben. Gott tut gar nichts. Wir brauchen nichts erwarten, dass etwas passiert, es sei denn, Gott sagt es. Gerichte kommen, weil Gott Gerichte angekündigt hat. Segnungen kommen, weil Gott Segnungen versprochen hat. Und wenn wir Segnungsverheißungen, Zusagen Gottes haben, prophetische Worte haben, sollten wir festhalten, das prophetische Wort. Nicht loslassen, egal was die Umstände sind. Wenn uns Gott verheißen hat, ich bringe euch in die Freiheit, ich erlöse euch oder ich heile euch oder ich helfe dir. Wenn du diese Verheißung der Hilfe Gottes hast, halt es fest, lass nicht los. Ich habe eine Frau in Stuttgart mal im Gottesdienst gehabt oder ich habe sie besucht. Und sie hat eine Verheißung gehabt vor 25 Jahren, du wirst gesund werden. Und die war krank. Und als dann ich mit ihr gebetet habe, hat sie sich plötzlich erinnert, das hat mir eine Kinderstundentante vor 25 Jahren gesagt hat, du wirst gesund werden. Gott wird dir helfen. Egal, das muss nicht gerade mysteriös uns rübergebracht worden, damit Glauben, Zittern und Beben und sonst was und Engelerscheinungen. Wenn du im Glauben ein Wort Gottes bekommen hast, du wirst gesund werden, dann halt es. Wenn du im Traum bekommen hast, du wirst gesund werden, dann halte daran fest. Gott tut nichts, ohne prophetisch zuerst geredet zu haben. Und dann realisiert er diese Versprechungen. Wenn wir sensibel sind für Gottes Wege, werden wir auf diese Wege geführt. Aber wenn wir die Zeichen nicht drauf achten und die Schilder nicht achten, wo es die hinführen, gehen wir in die Irre. Gott hat Wegmarkierungen uns gegeben. Wenn du siehst, dass das und das passiert, wisse. Oder zum Beispiel, Jesus wollte mal mit dem Esel reiten nach Jerusalem. Der wollte nicht immer zu Fuß nach Jerusalem reingehen. So mal einen schönen Esel. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet in die Stadt gehen und dann werdet ihr eine Eselin mit ihren Jungen angebunden finden, löst es und bringt es zu mir her. Kennen wir diese Geschichte zum großen Teil. Steht in der Bibel, in den Evangelien. Bringt diesen Esel zu mir. Und als sie hingingen, was fanden sie? Die fanden tatsächlich. Und dann sagt Jesus, und wenn sie euch sagen, was macht ihr da? Dann sagt es, der Herr bedarf seiner. Oder ein andermal wollte er einen schönen Saal haben für seine Veranstaltung. Auch Gottesdienst woanders. Ein Abendmahlsaal mit schönen Polster, Ledersitze etc. Dann sagt er, schaut, da wird ein Mann mit Wasserkrug gehen und fangt an, diesem Mann nachzugehen. Wo der hingeht, geht nach und sagt, wo ist der Raum, den du bereitet hast? Und so hat er den Saal fürs Abendmahl gefunden, wo er dann später mit seinen Jüngern das Abendmahl feiern konnte. Ein fantastischer Raum, da waren Lederbetten, also Ledersessel und die lagen zu Tisch. So steht es in der Bibel. Das Abendmahl haben sie damals nicht im Stehens gefeiert, sondern im Liegens. Und er nahm dann den Kelch und so weiter. Also lies mal, du wirst erstaunt sein, wie die damals gegessen haben. So im Liegen, so ein römisches Haus. Dort fand das Abendmahl dann statt. Aber alles ein Zeichen, eine Markierung. Gott gibt uns Zeichen für unser Leben. Und wir sollten auf diese Zeichen achten. Oder er gibt uns ein Bibelwort. Wenn du manchmal keinen Impuls und kein Zeichen von Gott bekommst, nimm die Bibel einfach, schlag irgendwo auf und fang an, darin zu lesen. Und du wirst merken, Gott spricht durch das Wort Gottes. Gottes Wort ist immer aktuell. Gottes Wort ist offen. Du kannst die Bibel aufschlagen, wo du möchtest. Sie wird immer zu dir reden. Egal wo. Kannst du hinten anfangen, wird sie reden. Oder wird sie vorne, wenn du vorne aufschlägst, wird sie zu dir reden. Gottes Wort spricht zu uns. Und jetzt etwas Neues bahnt sich an. Gott ist progressiv. Glaubst du das? Gott ist immer progressiv. Gott geht immer vorwärts. Gott geht nie rückwärts. Gott geht immer vorwärts. Alles, was von Gott kommt, wächst. Alles, was von Gott kommt, entwickelt sich. Alles, was von Gott kommt, gedeiht. Und Gott, in der Bibel heißt es einmal im Psalm, da heißt es, und er segnet alles, was da aufsprießt. Also alles, was irgendwie Hoffnung, Lebenskeim in sich trägt, das segnet er. Also Gott ist immer progressiv. Gottes Sache geht immer weiter. Es ist noch nie so gewesen, dass Gottes Sache rückwärts gegangen ist. Nirgendwo. Sieht vielleicht manchmal so als Rückschlag aus, aber Gottes Sache ging immer und immer vorwärts. Gott arbeitet durch Teilung zum Beispiel. Er teilt, Zellen werden geteilt. Das, was du und ich bin, ist eigentlich gar nicht so viel. Wir sind alles Einzeller. Und diese Einzelle wurde geteilt auf 2 und dann wieder 4 und dann 16 und dann ging es ganz rapide. Also das multipliziert sich in kurzer Zeit. Zellteilung. Es bahnt sich was an. Gott arbeitet etappenweise und Gottes Werk ist nicht zu stoppen. Gottes Werk ist nicht aufzuhalten. Da haben schon ganz andere probiert, Gottes Werk aufzuhalten. Es haben nicht geschafft. Die Geschichte ist voll von Leichen, von Menschen, die versucht haben, Gott zu hindern in der Arbeit. Die sind zugrunde gegangen. Aber Gottes Sache geht weiter. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen und nicht überwinden. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott im Gleichschritt gehen. Wir singen so im evangelischen Raum, Jesu, geh voran. Auf der Autobahn oder Lebensbahn. Jesu, geh voran. Aber weißt du, was wir Christen machen? Wir gehen voraus, wir rennen zu schnell oder wir hinken zu hinterher, zu weit hinterher. Also wir sollten mit Gott im Gleichschritt gehen, nicht zu langsam und nicht zu schnell. Und wenn wir zu schnell sind, kann es passieren, dass wir weiterrennen und merken nicht, dass Jesus weitergegangen ist und schon irgendwo in der Kreuzung sich anders entschieden hat. Wenn wir zu langsam gehen, verpassen wir den Anschluss. Und dann ist der Zug abgefahren. Deshalb ist es immer wichtig, im Gleichschritt zu gehen, wie Gott arbeitet. Darauf achten, wie er mit unserem Leben verfährt. Die alten Israeliten, die mussten nach der Wolkensäule sich richten. Heute Abend wir haben keine Wolkensäule mehr. Es wäre so schön, ich hätte eine Wolkensäule. Und dann könnte ich genau morgens rausgucken zum Fenster, wo geht der liebe Gott lang. Aber das haben wir nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist, das ist noch viel mehr wie alle Wolkensäulen zusammen. Der Heilige Geist, er führt uns in alle Wahrheit. Und er lehrt uns, er erinnert uns, was ich auch vergessen habe. Der Heilige Geist führt uns. Aber diese Wolkensäule war so fantastisch, so in deinem Geschäft, so zu auf die Kunden, dass du plötzlich darauf siehst, also hier ein Lichtschein, da sollst du läuten, da sollst du anklopfen oder anrufen. Oder dass die Telefonnummer dir so vor Augen sticht. Das wäre fantastisch. Gewiss, Gott kann solche Dinge tun. Aber er arbeitet vielmehr im Verborgenen, im Stillen. Und es bahnt sich was an. So langsam fädelt Gott langsam ein. Und wir blicken manchmal nicht durch, wie Gott einfädelt. Aber er macht es hinterm Vorhang. Gott ist ein Akteur, der immer im Hintergrund arbeitet. Er leitet die Dinge ein, er fädelt die Dinge ein. Er führt die Sachen einfach so zusammen. Er lässt es dann geschehen. Und so wie die Israeliten hier, die ließen sich von Gott führen. Und wenn wir uns von Gott führen lassen, wir werden nicht unversorgt sein. Wir werden immer gesund sein. Denn als die Israeliten Gott folgten, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Ist ganz fantastisch. Wenn du auf Gottes Stimme hörst, Gott kann dir sagen, trink Sojamilch. Nur als Beispiel. Verrückt. Aber Gott sagt, tu das und tu jenes. Auch für deine Gesundheit. Weißt du, Gott leitet uns nicht nur, dass wir Halleluja und Amen und Preis dem Herrn sagen, sondern Gott sagt uns, was wir essen sollen, was wir nicht essen sollen. Vielleicht sagt er, lass doch dieses ganze Künstliche, lass die ganze Chemie weg, lass den Salz dran. Was hat in der Marmelade Salz zu suchen? Da will ich Zucker haben, oder nicht? Oder in der Wurst Zucker. Wenn ich so die Beschreibung sehe, die Zusammensetzung Zucker in der Wurst. Aber natürlich, unser ganzes Nahrungsmittel ist ja total verkehrt, alles verdreht. Also, da will ich Fleisch haben in der Wurst und nicht Zucker. Oder Süßigkeiten oder Süßstoff. Nein, ich will es nur sagen. Gott sagt, nimm das und nimm jenes. Oder vielleicht gar nichts von diesen beiden. So, der Geist leitet uns oder hat mit diesen Menschen nichts zu schaffen. Es bahnt sich was an. So, Gott warnt uns. Natürlich können wir diese Rotlichter überfahren. Und wie oft haben wir in unserem Leben Rotlichter schon überfahren? Wie oft? Gott möge uns verzeihen. Eigentlich müssen wir alle, bevor wir anfangen zu beten und Gott um etwas zu bitten, ihn zu bitten, Herr, hilf, dass ich die Rotlichter überfahren habe. Da rot überfahren, dort dein Warnsignal nicht beachtet. Hätte ich das alles beachtet, wäre ich nicht da, wo ich bin. Nur als Beispiel. So, Gott warnt uns, da bahnt sich was an, aber wir ignorieren diese Sachen. Lass uns die Sachen des Lebens ernst nehmen, was um uns auch herum geschieht. Heute Abend, wenn wir mit Gott gehen, auch wenn wir vieles nicht verstehen in unserem Leben, wenn wir wie die alten Israeliten Gott folgen, und ich denke, was der Samuel, Bruder Samuel letzten Sonntag vorgelesen hat, und ihr wäre diese Ägypter, die euch verfolgen, Israel, diese Ägypter, die euch bedrängen, diese Ägypter, die euch in Schwierigkeit bringen, und das hat mir so Mut gegeben, das hat er vom Herrn empfangen, diese Ägypter, die du heute siehst, wirst du morgen nicht mehr wiedersehen. Die sind alle im Roten Meer ertrunken. Du wirst morgen nicht mehr wiedersehen. Ich finde es fantastisch. Wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir die Ägypter, die Probleme nicht mehr wiedersehen am nächsten Tag. Wir werden uns mit diesen Problemen nicht mehr herumschlagen müssen. Dann muss Israel noch einmal eine Kurve, eine Schleife drehen, und die müssen da am Roten Meer nochmals zurück und sehen, wo diese Ägypter ausgeschwemmt werden, die im Roten Meer damals ertrunken sind. Und Gott hat zwischen Ägypten und Israel eine Trennung gemacht, die Wolkensäule. Plötzlich stand es dazwischen. Zuerst konnten die Ägypter und die Israeliten gleichermaßen vorangehen, Gleiches tun, Gleiches. Und vielleicht manchmal ist zwischen gläubig und ungläubig kein so großer Unterschied. Aber dann im entscheidenden Moment macht Gott den Unterschied. Und der Herr stellte sich dazwischen. Es bahnt sich was an. Und wir sollten immer den Weg der offenen Türen gehen. Immer wo Gott uns eine offene Tür gibt, da sollte man sagen, danke Herr, da gehe ich. Und nicht warten, bis da irgendwo ein Wunder passiert. Gott gibt uns offene Türen, auch wenn keine offenen Türen sind. Das Einfachste für die Israeliten war damals, also wir müssen die Situation sehen, da die Berge, hinter ihnen die Wüste und die Ägypter und vor ihnen das Meer. Also was ist einfach, das Meer, wir gehen lieber ins Meer, bevor wir uns zurückbegeben zu den Ägyptern oder bevor wir in die Berge irgendwo umkommen oder nicht mehr weiterkommen, wir gehen lieber ins Meer. Sie nahmen den Weg des geringeren Widerstandes, das Meer. Und als Moses den Stecken nahm und das ins Meer schlug, teilte sich das Meer und sie kamen hindurch. Und wir kommen hindurch, wenn wir auf Gott schauen. Und Gott sagt zu Moses, hör auf zu flennen. Hör auf zu heulen, hör auf dich zu beschweren, hör auf zu klagen, hör auf zu jammern. Nimm deinen Stab und handle. Und ich denke, das ist auch die Situation, wenn wir sehen Dinge geschehen, nicht zu heulen, nicht den Kopf zu verlieren, die Nerven durchgehen zu lassen oder was es auch immer sein mag. Nimm den Stab, schlag rein und sag im Namen Gottes. Im Namen Gottes, ich gehe hindurch. Und selbst wenn die Tür zu ist, ich werde so lange klopfen, bis die Tür aufgeht. Und ich werde so lange bitten, bis ich empfange. Und so lange suchen, bis ich gefunden habe. Wenn Gott dich vor eine Tür stellt, dann will er, dass du auch dahin durchgehst. Und die sind hindurchgegangen. Und die Wolkensäule war ihr Zeichen dann, dass sie begleitete und behütete. Gott hat Zeichen aus der unsichtbaren Welt für dich und mich bereitgestellt. Achte auf die Zeichen. Wenn ihr das seht geschehen. Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr hört von Krieg und Kriegsgeschrei, wisset. Wenn ihr seht, das Evangelium wird auf der ganzen Erde gepredigt, wisset. Wenn ihr seht, Israel, wie es entsteht und wie sich entwickelt und was mit Israel passiert, wisset, dass das und das geschieht. Wenn ihr Erdbeben hin und her hört oder von Pestilenz und Plagen und dergleichen, wenn das geschieht, wisset, dass das Ende da bevorsteht und dass diese Dinge geschehen. Und es ist so wichtig, dass wir darauf achten, wie Gott uns führt. Wenn wir unser Leben retten wollen, ist es so wichtig, auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten. Ich denke, plötzlich in der Urgemeinde in Jerusalem passiert etwas ganz Verrücktes. Da kommt ein gläubiger Bruder und verkauft sein Grundstück und bringt es in die Gemeinde, das Geld. Das wäre doch fantastisch, wenn alle jetzt ihre Grundstücke anfangen zu verkaufen und das Geld in die Gemeinde bringen. Aber das sollte nicht vom Fleisch her geschehen. Und es ist verkehrt, wenn es vom Fleisch von Menschen her geschieht. Ananias hat auch probiert, ob das geht. Das geht nicht, wenn wir aus dem Fleisch heraus handeln. Es muss aus dem Geist heraus geschehen. Und wenn der Heilige Geist uns zeigt, mach das, dann solltest du das auch tun. Die verkauften ihr Grundstück und brachten es in der Gemeinde. Und dann fiel Jerusalem, 70 nach Christus. Etwas hat sich angebahnt, etwas ist passiert. Und 70 nach Christus fiel Jerusalem. Weißt du, was für die Christen damals, das war gar kein Problem, Jerusalem zu verlassen. Die sind nach Pela gegangen und haben dort eine neue Bleibe gefunden. Die haben noch einen guten Preis für ein Grundstück in Jerusalem bekommen. Die haben genug Geld gehabt, um zu leben die nächsten 30 Jahre. So, und sie haben ihr Leben genossen. Und sie hingen nicht an ihrem Besitz. Sie haben sich rechtzeitig vom Besitz gelöst. Also fantastisch zu sehen, wie Gott im Vorfeld seine Kinder vorbereitet. Gott bereitet uns auf die Krisen, auf die Katastrophen, auf die Probleme. Zeiten. Gott sagt, bring dich in Sicherheit. Und er hat einen Ort für uns, wo wir unser Leben retten können. Etwas Neues bahnt sich an. Und Gott testet uns in kleinen Schritten. Sind wir beweglich? Sind wir flexibel? Sind wir anpassungsfähig? Er testet uns. Gott weiß es. Wir können große Dinge nicht auf einmal verkraften. Deshalb nimmt er da was weg, dort was weg und sagt, verändere hier ein bisschen, verändere dort ein bisschen etwas und am Schluss sind wir nicht mehr dieselben. Gott verändert uns stückweise. Wir würden zusammenbrechen, wenn er alles auf einmal mir zeigen würde. Wir würden sagen, mein Gott, ich verkrafte das nicht. Aber stückweise, so etappenweise. Gott bereitet uns schrittweise den Weg in die Freiheit. 10 Plagen waren bei Israel nötig, bei uns sind es 100 Plagen nötig, bis wir dahinter kommen. Um da rauszukommen, bis Pharao uns gehen lässt. Also wir brauchen 100 Plagen. Israeliten, aber die Israeliten hatten auch 10 Segnungen hinterher. 10 Verheißungen haben sie bekommen. Für die 10 Plagen sind sie reichlich auch entschädigt worden. So, Gott bereitet die Seinen vor auf große Ereignisse. Gott bereitet uns aufs Umdenken. Also jetzt auch hier wieder diese Aktion, Gottesdienst war anders. Er bereitet uns auf ganz neue Problemfelder. So flexibel jetzt in einem Konzertsaal Gottesdienst zu haben. Ist das nicht schön? Amen. Nächstes Mal im Stadion. Amen. Oder dann im Untergrund, irgendwo in der U-Bahn. Oder wo wollen wir als nächstes? Ja, Open-Air-Gottesdienst. Wenn schönes Wetter ist, also ich würde Open-Air-Gottesdienst laufen. Alex oder Kudam oder sowas. Weißt du, dass man lernt, Gottesdienst zu feiern. Nicht nur in einem Gebäude, nicht nur in einem Zimmerchen oder nicht nur in einem geschützten Raum, sondern auch in ungeschützte Räume. Meine schönsten Gottesdienste habe ich, Lothar, wo sitzt denn du? Da oben. In Indien erlebt, wie fangen die Stadt mit I an? Indoor, mitten auf dem Marktplatz, eine Halle gemietet, ich weiß nicht, was das für eine Halle war, auf jeden Fall eine Open Halle, und alle Türen sprangelweit offen. Und ringsherum, der indische Verkehr, den musst du mal gesehen haben, da wird gehupt und geraucht. Also da gibt es alles volle Abgase. So, und die Leute gehen vorbei, ich habe gedacht, und das noch muslimisch zum großen Teil. Ich habe gedacht, liebe Zeit, wie wird das wohl gehen? Aber wir haben einer der schönsten, 2 schöne Gottesdienste dort in Indore gehabt, und ich finde es fantastisch, so mittendrin auf dem Marktplatz. Oder dann, wir kamen nach Indien und Pakistan, das Gleiche, dann waren die Räume einfach zu klein. Was machen wir? Open-Air-Gottesdienst. Straßen werden abgesperrt und dann 3.000-4.000 Leute an einem Platz. Fantastisch, finde ich. So Open-Air-Gottesdienste. Wenn wir aber nicht gewohnt sind, uns zu verändern, Gott arbeitet in kleinen Schritten und ich sage euch, diese Gemeinde wird für irgendetwas vorbereitet, was ich nicht weiß, was es ist. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Wir werden vorbereitet für Revolution, aber im Heiligen Geist. Für Veränderung im Heiligen Geist. Wir werden ein Stück weit vorbereitet, sodass Gott uns dann rausnehmen kann und dann sagt, so jetzt seid ihr bereit zu marschieren. Weißt du, zuerst muss man Trockenübungen machen. Und wir machen, was wir hier machen, das sind Trockenübungen. So einfache, schlichte Sachen. Aber Gott will sein Volk weiterführen. Etwas bahnt sich an, dass jeder Christ ein Evangelist ist. Jeder Gläubige ein Missionar. Und dass er nicht mehr abhängig ist von sakralen Räumen, Altar und Weihrauch und Kerzen und Talar und Orgelmusik, sondern dass er, egal wo er ist, der fängt an, über Jesus, über Gott zu plaudern. So wie die ersten Christen. Sie plauderten an der Snackbar um die Ecke. Sie plauderten bei McDonald's. Sie plauderten irgendwo im Kino. Und ich finde es fantastisch, wenn man überall über Gott plaudern kann. Man muss nicht über Gott predigen, man kann über Gott plaudern. Und ich möchte, dass wir eine ganz neue Methode entwickeln, der Verkündigung, nicht predigen, sondern plaudern. Wie plaudert man? Dann setzt man sich hin und sagt, hör mal, hast du schon gehört, die Nachricht aller Nachrichten, was da läuft, was dort passiert und dergleichen. Ich finde es fantastisch, wenn man sich dann unterhält, ganz normal wie Menschen sich unterhalten und wie Menschen miteinander sprechen und dann auf Menschen zugehen und vielleicht mal eine Cola oder ich hätte gesagt Glas Bier, aber ich will euch nicht zum Alkohol animieren, Mineralwasser. Einfach ein Glas Mineralwasser und einfach da einfach oder Tee oder Saft, ja, Apfelsaft. Oh, das ist sogar gesund. Apfelsaft ist gesund für die Nerven. Genau, Apfelsaft. Viele Menschen trinken viel zu wenig. Deshalb haben sie auch Depressionen. Ja, das ist Tatsache. Ich übertreibe das nicht. Verstehe auch ein bisschen von Medizin. Die Spanier sagen, von Medizin und Musik versteht jeder ein bisschen. So, heute Abend, ich denke, es ist so wichtig, dass wir flexibel sind. So, und anfangen vielleicht von Medizin zu reden. Anfangen vom Wetter zu sprechen. Du kannst überall über Gott einsteigen. Du kannst machen, wo du willst. Du kannst immer da auf dieses zentrale Thema kommen. Gott bahnt uns Dinge an. Gott bereitet Dinge in unserem Leben zu. Und er testet, ob wir bereit sind, mitzugehen. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Da musst du um die Gemeinde, Reich Gottes, dich nicht sorgen. Er hat das alles eingefädelt. Da kommt etwas. Und ich sage euch eines, auch hier in Berlin, Gott hat mit uns und mit der Gemeinde auch etwas vor. Gott stellt manchmal alles auf den Kopf. Wenn er plant, steht alles auf dem Kopf. Wenn Gott wirkt, steht alles auf dem Kopf. Hast du noch nie gemerkt? Aber er kommt zum Ziel, ganz wunderbar und herrlich. Also wenn Gott arbeitet, da bahnt sich was an, da gerät die Dinge aus unserer Kontrolle. Es gleitet uns aus den Händen. Wenn Gott arbeitet, das kannst du nicht mehr greifen. Du kannst nicht mehr fassen. Wenn Gott etwas vorhat mit deinem Leben, dann kannst du dein Leben selber nicht mehr steuern. Steuert eine andere Kraft, ein anderer Geist. Dann merkst du, jemand anders übernimmt jetzt das Steuer in deine Hand und beginnt zu steuern. Das ist Gottes Wirken, wenn du keine Kontrolle mehr über deine Situation hast, über deine Gesundheit oder über all diese anderen Dinge. Der Arzt hat keine Kontrolle mehr, du hast keine Kontrolle mehr, dann kann nur er helfen. Und es ist so schön, dass wir nachher Gott als unser Helfer haben. Er beginnt unser Leben zu planen und wach zu rütteln, zu sagen, wo sind wir denn und was passiert? Denn er möchte uns rausholen aus unseren Traditionen, aus unseren Gewohnheiten. Glaubst du das, dass Gott dich rausholen will, uns rausholen will? Gott will etwas Neues schenken, etwas Neues bahnt sich an. Diese Gemeinde braucht ein starkes Selbstbewusstsein und deshalb will Gott uns zurechtrücken. Und zuerst einmal dieses Zurechtrücken geschieht durch Erschütterung. Egal was es ist. Eine Ehescheidung. Und wie viele von euch sind durch eine Ehescheidung zu Gott gekommen? Unserem vernünftigen Partner. Durch eine freilich, ich will gar nicht sagen, dass es du bist. Es gibt so viele. Ich kenne meine Seelsorge, seitdem ich diene, seit 35 Jahren. Das sind immer Katastrophen gewesen. Aber gerade durch diese Katastrophen kam man zu sich selbst, hat man sich auf seine Selbstheilungskräfte besonnen, auf die Kraft Gottes sich besonnen, auf die Gemeinschaft der Gläubigen sich besonnen. Und plötzlich kam man zu dem Punkt, wo es einem wirklich hilft und heilt. Durch Krisen. Wenn alles so glatt geht, vom Haus her, da passiert gar nichts in unserem Leben. Aber Gott möchte das Optimale aus dir und mir machen. Gott weiß, wie es geht. Gott weiß, wie es macht. Und wenn Gott wirkt, brauche ich kein Komitee. Glaubst du es? Da brauchen wir kein Komitee. Wenn Gott arbeitet, das schafft er allein. Und wenn Gott gewartet hätte, bis der liebe Moses ein Komitee hätte oder gebildet hat, wären die noch alle in Ägypten, Karl. Die wären noch alle in Ägypten. Aber Gott arbeitet ohne Komitee und sagt, Moses, geh. Moses, arbeite. Moses, tu jetzt. Und hat diesen Moses genommen aus der Wüste und ihn nach Ägypten geschickt. Und Gott gebraucht Menschen. Wenn Gott etwas tut, tut er immer durch Menschen. Gott gebraucht immer Menschen, so wie du und ich. Und denk nicht schlecht von dir und sag, ich bin unfähig. Gott will gerade Menschen, die unfähig sind, in seinem Dienst gebrauchen. Gottes Dienste woanders ist auch ein Zeichen für mich heute Abend. Ich bin bereit, was ganz Neues mit Gott zu wagen. Bin bereit, Risiko einzugehen, bin bereit, Neues zu tun, bin bereit, umzudenken, bin bereit, fremdes Joch abzuschütteln. Gestern war das Thema fremdes Joch. Bin bereit, also mich allein auf den Herrn zu konzentrieren, allein Gott zu vertrauen. Und dann erlebe ich die Güte und die Macht Gottes. Heute Abend, etwas Neues bahnt sich an. Und jetzt mit mir kann es vorwärts und rückwärts gehen. Mit dir und mir, meine ich, mit uns beiden. Und mit uns allen. Kann vorwärts oder rückwärts gehen. Und wir haben das in unserer Hand. Aktionen, Gottesdienste woanders, ist auch eine Sache der Entscheidung. Mit wem wollen wir gehen? Wohin wollen wir gehen? Das ist eine Entscheidungssache. Mit wem und wohin wollen wir gehen? Die Entscheidung hast du zu treffen und ich. Mit wem wollen wir gehen? Wollen wir das bleiben, was wir immer waren? Schöne, brave, lieben Heilandschristen? Anständig niemanden Anstoß geben, kein Ärgernis verursachen? Oder wollen wir provozieren, Revolutionäres sein und sagen, mit meinem Gott springe ich über die Mauer? Also, was wollen wir sein? Wollen wir stehen bleiben oder wollen wir das Ziel erreichen? Was wollen wir wirklich? Wollen wir gesegnet sein oder nur das, was wir schon irgendwo erspart haben von dem ersparten Leben? Ich möchte die Herrlichkeit Gottes erleben. Du auch? Die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte mit dem Herrn gehen. Und etwas bahnt sich an. Ich höre, wie Gott tippelt. Du hörst deine Schritte. Du hörst deine Schritte. Und fang an, in den Spuren Gottes zu gehen. Schritt für Schritt. Das ist leise. Er stampft vielleicht. Aber nein, so hart macht er nicht. Gott ist kein harter Gott. Er ist ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman, fein, sanft und sachlich. Und es ist gut, dass er lockt uns, sagt die Bibel. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. Also Gott ist kein harter Tyrann und Diktator. Ich befehle dir und so weiter. Nein, er lockt uns. Und ich möchte mit der Herrlichkeit Gottes gehen, mit dem Herrn, mit dem König. Und ich möchte immer da sein, wo Gott ist. Das ist also, wenn etwas sich Neues anbahnt, wenn etwas Neues kommt. Und lass uns einfach Gott folgen. Ich denke, dass diese Woche auch in deinem und unserem Leben die Würfel fallen. Einen Sechser kriegst, dass du setzen kannst. Wer glaubt, dass diese Woche Würfel fallen? In deinem Leben, du brauchst einen Sechser, sonst kommst du gar nicht raus aus deiner Warteschleife. Sonst ärgerst du dich immer. Die anderen kommen vorwärts und du, beim Mensch, ärger dich nicht. Du kommst nicht weiter. Die Würfel müssen fallen. So, und dreimal würfeln. Und weißt du, immer eins. Mit eins kannst du nicht setzen. Du brauchst sechs. Du brauchst die Fülle. Du brauchst die Herrlichkeit. Du brauchst den Sieg. Du brauchst den Segen. Gott hat uns etwas Neues bei uns was Neues angefangen. Und jetzt geht es um diese Rundumerneuerung. Stück für Stück geht Gott mit uns. Natürlich wird auch der Teufel alles probieren. Wenn Gott eine Kirche baut, baut der Teufel immer eine Kapelle daneben. Glaub mir das. Er wird immer was unternehmen. Er wird immer versuchen, uns aufzuhalten und zu verhindern, dass ja nicht weitergeht. Dass ja nicht das, was angefangen ist, dass wir entmutigt werden, dass wir Probleme bekommen. Das Neue bahnt sich an. Sind wir bereit, das Baby auszutragen? Das ist die Frage. Oder wir können es abtreiben. Eine andere Möglichkeit. So, aber dann fehlt uns in unserem Leben etwas entscheidend. Wenn wir einfach den Anschluss verpassen an Gottes Weg. Wenn Gott arbeitet, macht der Teufel Überstunden. Macht euch gefasst. Also wenn Gott arbeitet, muss der Teufel, weil er zu wenig Energie hat, Überstunden machen. Dann lässt er uns nachts nicht schlafen. Dann gibt uns keine Ruhe. Und dann macht er also alles schalu. Heute Abend beim Heiland heißt es, es begab sich. Das ist also wie Jesus arbeitet. Etwas Neues band sich an. Es begab sich. Da passiert was, da entsteht etwas. Und so wird das Evangelium, so wird das Reich Gottes zusammengebaut. Gott holt Menschen aus der Organisation heraus, aus der Vernetzung heraus, aus den Systemen holt Gott immer wieder. Gott holt sein Volk aus der Welt heraus und Volk Gottes ist immer ein getrenntes Volk. Versteht ihr das? Immer ein getrenntes. Getrennt von der Finsternis, getrennt vom Unglauben, getrennt von der Welt. Heilig, heilig, heilig haben wir gesungen. Das Volk Gottes ist immer getrennt von allem Menschlichen, von allem Eigenen, von allem Fleischlichen. Volk Gottes ist immer getrennt. Es begab sich. Wer verstehen will, soll verstehen, was ich hier heute Abend sagen möchte. Gott nimmt sein Volk und führt sein Volk in die Wüste raus. Also ich wäre lieber mit Israel marschiert ins Paradies. Und ich meine, aber nicht in die Wüste. Aber Gott nimmt sein Volk raus aus Ägypten, diesem Nildelta, wo alles üppig und grün ist und führt es in die Wüste hinein. Warum? Gerade in der Wüste lernt man allein Gott zu vertrauen. In der Wüste lernt man Abhängigkeit von Gott. In der Wüste lernt man einfach mit dem Herrn allein zu sein. Da hast du niemanden. Da ärgert dich niemand mehr. Niemand macht dir den Wüstensand streitig. Da gibt's genug Sand in der Wüste. Also da wirst du in Ruhe gelassen. In der Wüste. In der Wüste wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. In der Wüste. So, es begab sich. Gott führt uns. Und wir sollten auf die Zeichen achten. Gott führt uns nach Segenstunden. Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wo hat der Heilige Geist ihn hingeführt? In den Himmel? In die Wüste. Und wurde versucht. Mit allen möglichen Versuchungen. In der Wüste. Und da hat er die größten Siege erreicht. In der Wüste. Denk drüber über die Wüste. Mach dir Gedanken über Wüste. Gott will gerade in der Wüste uns das Gesetz geben. Gott will in der Wüste uns die Verheißungen geben. Gott will in der Wüste uns die Offenbarung geben. Gott will uns in der Wüste versorgen. Ist das nicht herrlich? Da musst du nicht mehr backen. Hast Ruhe vom Kochen und so weiter. Da musst du nur rausgehen und jeden Morgen deine frischen Brötchen vom Feld holen. Ist doch herrlich. Also, kein Wunder, dass sie keine Sozialfürsorge brauchten. Gott war ihre Fürsorge. Mit Wasser und Wachteln und mit allem Guten. Sie wurden versorgt. Gott war ihre Quelle, ihre Versorgung. In der Wüste. Und das für 40 Jahre. Sag mir, welcher Regent kann sich das leisten, sein Volk in so ein Schlaraffenland zu führen? Das war Gott. Leben wie im Schlaraffenland. Das ist, was uns verheißen ist, wenn wir mit Gott leben und wandeln. Wir werden bis ins Detail von Gott getragen, versorgt. Gott will Veränderungen haben. Etwas Neues bahnt sich an. Gott brennt auf Veränderungen. Deshalb ich ermutige euch, passt auf. Macht eure Ohren lang. Hört, was der Geist sagt, was der Heilige Geist dir und uns und allen zeigt. Gott will Veränderungen. Er will Situationen abklären. Er will uns herausholen aus der Niedrigkeit und auf dem festen Grund stellen. Und jetzt möchte ich zu einer Bibelstelle kommen, ganz schnell. Jesaja Kapitel 40, Vers 3 und 5 und noch ein paar andere Verse lese ich aus dem Jesaja-Buch. Das sagt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Vers 5, Jesaja 40. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Soweit diese Jesaja-Worte. Alle Hügel sollen eingestampft werden und alle Täler sollen erhöht werden. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Das heißt, dass die Erde verändert wird, dass die Landschaft verändert wird. Das gibt, damit so ein Berg versinkt, braucht es eine Katastrophe. Da muss es alles zusammenbrechen, damit sich so die Erde hebt. Das ist Naturkatastrophen vorausgesetzt. Es sind Erschütterungen notwendig, damit ein Berg verschwindet und ein Tal sich hebt. Das braucht Natur. Werden Naturgewalten freigesetzt. Das erschreckt die Welt. Stell dir mal vor, plötzlich gibt es keine Alpen mehr. Kein Mount Everest mehr. Was passiert dann? Und dann wird der Marianengraben eben. Alles wird eben. Gott verändert die Landschaft und Gott will unsere geistliche Landschaft verändern. Und deshalb erlaubt er manchmal Erschütterungen. Also achte auf die Zeichen. Etwas bahnt sich an, auch in deinem persönlichen Leben, was es auch immer ist. Also Gericht, Kapitel 40, Jesaja hier ist noch Gericht. Und dann diese Veränderung. Ab Kapitel 40 gibt es kein Gericht mehr in diesem zweiten Teil des Jesaja, sondern jetzt zeigt Gott, wie er diese Dinge alles wiederherstellt, wie er alles gut macht, wie er alles in Ordnung macht, wie er diese Dinge sich verändert. Gott bringt die Geschichte zu einem Abschluss. Und da ist es, wie gesagt, die Sache, dass alles geebnet wird, platt gedrückt wird oder erhöht wird. Berge und Hügel sollen weichen. Es wird doch schön, wenn es keine Berge mehr in deinem Leben gibt, keine Sorgenberge, keine Finanzberge oder Problemberge oder wie diese Berge auch alle heißen und auch keine Täler, Tal der Todesschatten. Wenn diese Dinge nicht mehr existieren, das ist doch wunderbar. Aber da muss vorher etwas passieren, dass uns der Tod nicht mehr ausmacht, dass uns die Höhe nicht mehr ausmacht, dass uns gar nichts mehr ausmacht, dass wir allein von Gott abhängig sind. Gott macht es. Und das ist seine Sache. Du kannst die Berge nicht einplanieren. Das kann nur er machen. Die Berge deines Lebens kann nur er einplanieren. Wer nicht mitgeht, wer nicht mit Gott Spur hält, Schritt hält, mit dem kann was ganz Schreckliches passieren. Wer an das Vergangene, an das Frühere denkt, egal wo du auch herkommst und was du auch alles erlebt hast, wer sich nach dem Früheren sehnt, ich bin so froh, dass ich viele Dinge in meinem Leben abschließen kann und habe auch abgeschlossen, dass ich abschließen kann. Und Da ist in der Bibel eine Geschichte, die Frau vom Lot, die hat sich umgedreht und zurückgeschaut. Sodom, ach, diese schöne, goldige Stadt, diese Geschäftsstadt, diese Studentenstadt, diese Einkaufsstraßen, diese Boutiquen da und diese ganzen Supermärkte. Es war alles so bequem. Und diese Stadt soll untergehen. Und in ihrer Verzweiflung dreht sie sich nochmals um. Und weißt du, was mit der Frau vom Lot passierte? Sie wurde zu einer Salzsäule. Menschen werden zu Salzsäulen, die nicht mit Gott Schritt halten. Die bringen ihr Leben nicht in Sicherheit. Sie bringen nicht an dem Ort, wo Gott sie haben möchte. Und das ist so wichtig, was du zurückgelassen hast, lass es zurück und schau nicht mehr zurück. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Vergiss deine Vergangenheit. Egal, wo du herkommst. Denk nicht mehr als Deutscher oder Amerikaner oder Kanadier oder Spanier. Muss nicht, oder wo kommt die her? Bitte. Aus Venezuela. Also, aber die denken trotzdem Spanisch. Denk nicht mehr Spanisch. Vergiss deine Vergangenheit, wo du herkommst. Und denk göttlich. Denk zukünftig. Denk zukünftig. Schau nicht zurück. Bevor Gott groß die Welt verändert, verändert er uns selbst. Gericht fängt am Haus Gottes an. Und wir werden zuerst mal, oh Gott, warum ich bete doch so viel? Ich bin so ehrlich, so wahrhaftig, ich bin so gutmütig, ich arbeite wie ein Sklave, ich mache mein Bestes und ich tue mein Bestes. Und mir passiert gerade sowas. Warum? Weil Gott uns zuerst segnen möchte, bevor er die Welt segnet. Er möchte uns zuerst verändern, bevor er die Welt verändert. Gott will alles um uns herum verherrlichen. Und deshalb, damit er uns herrlich macht, muss er uns mal richtig putzen. Und massieren und kneten und manchmal sogar auch knebeln, damit wir so weich werden, wie er uns brauchen könnte. Morgen, wir sind Gottes Handarbeit. Das wird eines meiner Themen demnächst sein. So, Gott arbeitet eigenhändig an uns, um uns in dieses Format, in dieses Bild zu bekommen, damit wir funktionieren. Ganz schnell noch aus Jesaja 40. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Und er spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich denn predigen? Alles Fleisch ist Gras, sagt der Herr, soll er sagen. Und alle Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst, wenn es Herrn Odem bläst herein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn, unseres Gottes, bleibt ewiglich. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage zu den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist der Herr, der Heere. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Sind Worte Gottes. Und du solltest Worte Gottes laut lesen in deiner Wohnung, wo du bist. Lies die Worte Gottes in deinem Umfeld, wo du bist. Und du wirst merken, plötzlich erhebt sich die Seele. Da wird die Tiefe hoch und das Hohe wird niedrig. Predige das Wort. Predige das Wort. Und ich möchte ermutigen, rede das Wort in Gottes in jeder Situation. Das ist, wie Dinge sich anbahnen, wenn du das Wort Gottes anfängst zu verkündigen, das Wort Gottes zu proklamieren und so weiter. Was soll ich predigen? Soll ich auf den Wolken hergehen und Halleluja singen? Nein, sag das, was geschehen soll. Berge, sinkt ins Meer. Und Täler, erhebt euch. Sprich zu deinen Tälern, zu deinen Tiefen, zu deinen Ängsten, zu deinen Sorgen, zu deinem Kummer. Sprich zu deinem Kummer und sag, hebt dich. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wort Gottes will, dass wir das proklamiert wird, dass es ausgesprochen wird. Und du solltest eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft bringen. Weißt du, nicht eine Jammerbotschaft. Gottes Wort ist freudig. Amen. Ist optimistisch, ist zuversichtlich, ist voller Hoffnung, voller Heil, voller Sieg, voller Segen. Also, Freudenbotschaft. Ach nein, wir sind so arm, wir sind so klein, wir sind so schwach, wir sind so elend. Du solltest einfach den Sieg des Herrn proklamieren und sagen, jawohl, jawohl, jawohl. Und einfach sagen, was es ist, was es sein sollte. Einfach predigen. Predige. Wir predigen viel zu wenig. Wir sollten im Geist predigen. Weißt du, nicht nur in Deutsch. Ich predige manchmal in Sprachen. Nicht? Und da kriege ich meine Impulse. Und plötzlich dann das andere schreibe ich nachher das Deutsche übersetze ich, wenn ich in Sprachen gepredigt habe. Aber in Sprachen kriege ich Impulse. Und in Sprachen spreche ich zu Geistern, zu Dämonen, zu Fürsten, zu Königen in Sprachen. Und ich möchte dich ermutigen, predige das Wort Gottes, wie der Heilige Geist gibt, auszusprechen. Und dann wird es anders aussehen. Da wird es anders mit der Krankheit aussehen. Da wird es anders mit den Finanzen aussehen. Stell dich vor deinem Geldschrank.
oder Geldschatulle. Stell dich vor deinem Tresor zu Hause und fang an zu predigen. Tresor. Halleluja. Füll dich mit Gold und Silber. Ich habe eine Frau gehabt und ich habe ein Buch, einen Bruder kennengelernt, der war bei mir auch zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben, Leben wie ein Königskind oder Lobpreisstraße. So hat dieses Buch geschrieben. Und da ist in diesem Buch eine Geschichte drin, hat einen Kühlschrank gehabt. In dem Kühlschrank war nie was drin. Oder weil er einfach ein armer Prediger war und sich das nicht alles leisten konnte. Und der hat seinen Kühlschrank Halleluja-Kühlschrank genannt. Nicht Siemens, sondern Halleluja. Und sein Kühlschrank war ein Halleluja-Kühlschrank und Halleluja. Und hat Gott gelobt und gepriesen. Und Gott hat gesorgt, dass Hähnchen reinkommen. Gott hat gesorgt, dass Hasenschlägel reinkommen. Und Gott hat gesorgt, dass dies und jenes reinkommt. Halleluja. Mach dein Geldschrank zum Halleluja-Schrank. Und deine Geldschatulle oder was es auch immer ist. Ich möchte, dass du einfach positiv bist, die Dinge positiv siehst. Dein Geschäft einfach positiv. Einfach sagen, Herr, ich ziehe die Leute her. Und wenn wir anfangen zu glauben, in unserem Herzen ist wie ein Magnet. Wir ziehen die Dinge her. Oder Magnet, du musst es nur umdrehen. Ich weiß nicht, wie viele Physik gehabt haben und gut aufgepasst haben in Physik. So, wenn du Magnet umdrehst und dann Magnet auch noch vom anderen Seite, das schiebt weg. Also Magnet kann anziehen und kann abstoßen. Und ich möchte, dass du ein Magnet bist, wo alles Gute anzieht und alles Böse abschiebt. Da schickst du zum Teufel, da soll er damit fertig werden. Das ist sein Problem. Aber hier heute Abend, achte auf das, was Gott tut. Wenn Gott was wegnimmt, lass. Wenn Gott was gibt, nimm's an. Es begab sich. Lass dich einfach so führen und achte auf die Zeichen. Ein wahrer Seelsorger achtet immer auf die Zeichen. Und ein guter Seelsorger, der geht nicht auf die Worte, sondern der liest nicht den Brief, sondern er liest zwischen den Zeilen, was steht da. Und du solltest zwischen den Zeilen anfangen zu lesen und zwischen dem, was gesagt wird, dazwischen hören. So mit anderen Ohren die Dinge hören und mit anderen Augen die Dinge sehen. Und lasst uns heute Abend anfangen, die Welt nicht mit den natürlichen Augen zu sehen, sondern mit den Augen des Glaubens und des Geistes. Mit den Augen des Glaubens und des Geistes. Heute Abend, also Frieden bringen, Frieden verkündigen und dann werden wir auch in der Wüste überleben. Dann werden wir in der Wüste sogar Fähigkeiten entwickeln, die wir gar nicht von uns kennen oder an uns kennen. Plötzlich werden wir Dinge entdecken. Achte auf die Zeichen, die sich anbahnen. Bei dir bahnt sich was an. Und es gilt auch ganz einfach, um die Gaben, Talente zu entwickeln. Wir haben neulich ein Seminar gehabt über Gaben entdecken und entwickeln. Und plötzlich du merkst, das liegt mir. Das eine liegt mir nicht, aber das liegt mir. Und das, was dir liegt, das ist, was Gott in deinem Leben hineingelegt hat, das entwickelt werden sollte. Das, was dir nicht liegt, wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Aber dieser Wunsch von Gott, der Glaube. Wenn du keine Glaube an Heilung hast, brauchst nicht um Heilung beten. Spar dir das Gebet, ist Zeitverschwendung. Aber wenn du den Glauben hast an Heilung, dann erst recht. Oder an Segen, dann erst recht. Wenn du nicht glaubst, dass Gott dich segnen kann, dann brauchst du nicht um Segen bitten. Zuerst muss der Glaube da sein, diese Erwartung. Du musst schwanger werden von dem, was du brauchst und erwartest. Also schwanger werden. Und das ist, wo ich das Wort her habe. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das beim Dr. Cho gelernt in Korea. Er hat eine Gemeinde mit 700.000 Leuten. Das ist natürlich, wir sind ganz klein dann im Vergleich zu dem. So, eine Gemeinde. Aber er war schwanger. Ich kenne Dr. Cho noch, als er 3.000 Mitglieder hatte. Also so lange kenne ich ihn schon. Und wie Gott ihn gesegnet hat. Und er war schwanger. Und weißt du, er war schwanger. Er fing an, schwanger zu werden, zuerst mal mit einem Fahrrad. Und was er gemacht hat, aus dem Katalog, sich ein Fahrrad ausgestellt, in seine Bibel reingeklebt und hat immer wieder, bevor er die Bibel anfing zu lesen, sein Fahrrad angeguckt. Und sagt, lieber Gott, so ein Fahrrad möchte ich haben. Und diese Marke, ich weiß das nicht mehr, die Marke, er hat auch die Marke gesagt, ich wusste zeitlang die Marke, diese Marke. Und immer wieder, Gott, ich möchte als Pastor, ich möchte nicht immer zu Fuß laufen, ich möchte ein Fahrrad haben. Und er war schwanger von einem Fahrrad. Nachher ist er schwanger geworden mit einem Auto. So, und erwarte. Und weißt du, es muss zuerst etwas in unserem Leben hineingelegt werden. Wir müssen etwas entdecken. Und dann erst, wenn wir entdeckt haben und dann sagen, jawohl, Herr, das will ich haben. Und ich lasse dich nicht. Das ist, was der Mann in der Bibel gesagt hat. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Heute Abend, ich möchte von Gott gesegnet werden. Du auch? Amen. Achte auf die Signale deines Lebens, die Impulse des Geistes. Lass uns aufstehen und lass uns einfach offen sein für das Wirken Gottes heute Abend.
Vater, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du uns jetzt segnest und dass du uns jetzt begegnest in dieser Stunde. Herr, und wir möchten erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Wer erfüllt werden möchte mit dem Heiligen Geist, darf jetzt seine Hand heben und sagen, Herr, ich möchte Anschluss haben an den Himmel. Ich möchte einfach vom Himmel geleitet werden. Ich möchte von Gott geführt werden. Heute Abend kannst du die Leitung des Heiligen Geistes empfangen. Gott will dich führen auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann im Psalm 23 heißt es weiter, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Gott will, dass Gutes und Barmherzigkeit dein Leben lang folgt. Etwas bahnt sich an und dann folgt es dieses. Wenn das mal angefangen hat, wenn das mal läuft, wenn die Sache mal rollt, dann hört es nicht mehr auf. Aber irgendwo mal muss es angeleiert werden. Irgendwann muss es anfangen. Und Herr, heute Abend, ich möchte, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben beginnt. Gerade jetzt. Halleluja. Herr, all die Hände, die ausgestreckt sind, berühre du sie selbst. Lass deinen Engel hier durch diesen Raum gehen und dass der Engel Gottes diese Menschen jetzt berührt, die sich zu dir ausstrecken, die von dir etwas erwarten. In Jesu Namen. Amen.